Warum bist du heute hierher gekommen? Vielleicht, weil das einfach so Tradition ist. Man geht halt sonntags in die Gemeinde. Und ich denke, jeder von uns hatte schon mal den Wunsch gehabt, ein erfülltes Leben zu haben. Vielleicht ist dein Leben geprägt von Kämpfen und Sorgen, von Anfechtungen, wo du keinen Ausweg mehr weißt. Und da sage ich dir, du bist heute genau richtig. Es soll heute um das Leben gehen, um das Leben, das Sinn macht, um ein Leben, das sich lohnt, um ein Leben, das nicht enttäuscht. Und ich habe eine Bitte an dich heute, dass du diese Botschaft für dich hörst. Zu Beginn möchte ich uns lesen den Text aus 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 5. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Soweit das Wort Gottes. Ich habe die Auslegung in drei Teile geteilt. Einmal, das Leben wird offenbar, das Leben wird erfahren und das Leben wird mit anderen geteilt. Das Thema wurde schon genannt von Anfang an. Als ich das Thema gewählt habe, wusste ich noch nicht, dass heute Schulanfang ist, oder ich hatte es jedenfalls nicht im Gedächtnis. Und so ein Schulanfang, da steckt auch dieses Wort Anfang drin. Und wir sehen, es beginnt für den Menschen, der in die Schule kommt, ein neuer Lebensabschnitt. Es gibt neue Herausforderungen für die Kinder, aber auch für die Eltern, die dann auch in einer anderen Lage sind. Und so gibt es ja viele Anfänge im Leben eines Menschen. Es gibt auch noch den Ausbildungsstart oder wenn wir eine neue Arbeit antreten. Auch wenn eine Hochzeit stattfindet, ist es ein Anfang, der da gemacht wird. Und es gibt auch einen Neuanfang, wenn man vielleicht festgefahrene Wege eingeschlagen hat und dann wieder neu anfangen muss. Ja, es geht uns heute um den Anfang und ich möchte, bevor wir auf die Botschaft kommen, auch noch einmal was zum Hintergrund des ersten Johannesbriefes sagen. Die Gemeinde Jesu, die hatte schon seit Anfang an Turbulenzen erlebt. Sei es in der äußeren Verfolgung, sei es in inneren Kämpfen, in Zwiespalt, in Irrlehren, in Menschlichkeit auch, die Gemeinde Jesu angegriffen haben und versucht haben, die gute Gemeinschaft, die Gott möchte für uns Menschen als Gläubige, zu zerstören und den Christen madig zu machen. Der Brief, den Johannes hier schreibt, der ist ohne Anrede und persönliche Grüße, doch wir haben es ja schon gelesen jetzt, wo der Sebastian diesen Anfang aus dem Johannesevangelium gelesen hat. Es hat in der Schreibweise und im Satzbau sehr große Ähnlichkeiten mit dem Johannesevangelium. Und deswegen sind sich auch die Ausleger einig, dass das hier von Johannes stammt, dieses Evangelium. Der Johannes, der mit Jesus umhergezogen ist, der das Evangelium, die drei Johannesbriefe und auch die Offenbarung geschrieben hat. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass Johannes von Ephesus aus in den Gemeinden von Kleinasien wirkte und die Abfassung ist ca. 90 bis 100 nach Christus. Also eines der letzten Bücher, welcher geschrieben wurde. Warum werden Briefe im Neuen Testament geschrieben? Wenn ich einen Brief schreibe, dann liegt mir jemand am Herzen, dann möchte ich mit jemandem etwas teilen, ihn auf etwas hinweisen und einfach den Kontakt pflegen. Und auch Johannes war es wichtig, hier vom Geist Gottes geleitet, den Menschen dort in dieser Gegend einen Brief zu schreiben. Es ging damals um frühgnostische Geistesströmungen, die in die Gemeinden eingedrungen sind und die Gemeinden und nicht nur die Gemeinden, sondern den Kern des Evangeliums angegriffen haben. Es war ein Frontalangriff Satans auf die Gemeinde und deswegen hat auch Gott dem Johannes hier beauftragt, diesen Brief zu schreiben. Gnosis heißt ja im Griechischen Wissen, aber es war keine biblische Erkenntnis, die diese neue Strömung brachte, sondern es war eine sogenannte Erkenntnis. Man hat sich mit Übersinnlichen beschäftigt, dass man doch vielleicht eine neue Erkenntnis von Gott kriegt, eine neue Eingebung. Und es hat dazu geführt, dass Jesus Christus selbst nicht mehr als wahrer Mensch gesehen wurde und wahrer Gott, sondern dass er mehr als ein Geistmensch gesehen wurde. Und dadurch wurde auch Sünde verharmlost und die Wahrheit des Evangeliums verdreht. Dagegen wendet sich der Apostel Johannes ganz klar und er möchte, dass unser Glaube und der Glaube der Frühchristenheit nicht auf Spekulationen, nicht auf Erfahrungen beruht, sondern auf konkrete Tatsachen. Und deswegen ist auch der Schlüsselbegriff in den Johannesbriefen, wir wissen. Glaube, der kommt aus dem Wissen. Wir haben einen Glauben, der aus einem Buch kommt und nicht aus Erfahrungen und sonstigen. Johannes schreibt ja sehr schwarz-weiß hier in seinen Briefen. Und das ist auch richtig so, weil er ja klarstellen möchte, was richtig und was falsch ist. Er hat aber trotzdem so viel Taktgefühl, dass er den Lesern Mut zuspricht, auch in Versagen immer wieder zu dem Fürsprecher Jesus Christus zu kommen. Und ein wichtiger Vers, der auch mir sehr wichtig ist und den auch sicher Johannes schon kannte von Paulus, das ist aus 1. Korinther 4, Vers 6, wo es heißt, dass wir nicht in unseren Gedanken schon über das geschriebene Wort hinausgehen sollen. Und noch der Ziel des Briefes, dazu zitiere ich einfach mal einen Vers aus diesem Brief, in 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes beschreibt ja oft Eigenschaften und Wesenszüge von Gott, aber auch von den elementaren Grundwahrheiten des Heils. So viel zu diesem Brief. Und jetzt kommen wir zu den drei Punkten. Punkt 1, das Leben wird offenbar. Ich lese noch einmal Vers 1, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen. Ja, wer heute im Leben zurechtkommen will, der muss vermeintlich auf sich selbst oder sich auf andere Menschen verlassen. Doch wie oft werden auch wir von anderen Menschen enttäuscht und wie oft versagen wir selbst. Wir erkennen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Erlösung brauchen. Viele Menschen haben schon versucht, sich durch Religionen und eigene Wege selbst zu erlösen, selbst zu erretten. Den Weg, sich selbst zu Gott zu ebnen. Doch diese Wege müssen letztlich scheitern, sagt uns die Schrift. Und das erleben wir auch. Wo haben Menschen ohne Gott wirkliche Erfüllung in ihrem Leben? Erfüllung, die durchträgt, die Bestand hat? Bei Gott, da ist es anders. Er macht einen Anfang mit uns. Er geht auf uns zu. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus kommt auf uns zu. Das sehen wir hier in unserem Text, wenn es um das Leben geht, was erschienen ist, nicht ein abstraktes Ding, sondern wir sehen eine Person. Das Leben ist eine Person. Schon am Anfang der Bibel heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und auch der Johannesbrief beginnt mit den Worten: Im Anfang war das Wort. Gott ist es, der die Initiative ergreift, der immer wieder auf Menschen zukommt, der etwas lostritt und etwas beginnt. Wir haben es mit dem ewig seienden Gott zu tun, der sich dem Mose vorstellt mit den Worten: Ich bin, der ich bin. Gott wird wahrgenommen. Das ist ganz wichtig. Wir kennen sicherlich die Stellen aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20, wo er sagt, dass wir, wenn wir die Schöpfung anschauen, seine ewige Gott und Kraftheit erkennen können. Wenn wir darüber nachdenken, wer hat das alles geschaffen, warum ist das da? Aber wir wissen da nicht alles von Gott. Wir kennen sein ganzes Wesen nicht. Wir wissen nicht, was er von uns möchte dadurch. Aber wir wissen, dass es einen Gott gibt. Und das ist ja das, warum auch Gott den Menschen geschaffen hat. Er möchte den Menschen nicht im Unklaren lassen, sondern der Mensch wurde geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und deswegen offenbart sich Gott den Menschen, deswegen geht Gott Beziehungen mit Menschen ein und das möchte er auch heute noch. Man versucht zum Beispiel heute herauszufinden durch verschiedene Methoden und will beweisen, wie alt die Erde ist. Da gibt es ja so verschiedene Methoden und ich habe da auch immer wieder mit Arbeitskollegen Gespräche darüber. Man hat doch nur bewiesen, wie alt die Erde ist. Ja, bei Gott ist das anders. Er lässt uns nicht in Unklaren mit unserer Unfähigkeit, dass wir uns anmaßen zu behaupten, wir wüssten das. Denn im Laufe der Jahre sind immer wieder andere Zahlen rausgekommen und die Zahlen, die weichen ja auch ab, ne? Ob nur die Erde 6 Millionen Jahre alt ist oder 6 Milliarden Jahre. Ne? So, auf solche Gedanken kommen Menschen. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, und das ist das Reden Gottes zu uns, was am Anfang war. Und dort heißt es, Gott schuf die Erde. Und wir sehen, dass es dort 6 Tage waren und nicht eine unendliche Zeit. Gott offenbart sich den Menschen. Er geht zum Beispiel auf Adam und Eva ein. Er geht auf Abraham zu. Da möchte ich uns eine Stelle mal lesen aus 1. Mose 15, den Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ja, das ist die Offenbarung Gottes, wie er mit den Menschen Kontakt aufnimmt und wie er ihnen auch einen Sinn im Leben gibt, nämlich er hat etwas mit den Menschen vor. Gott möchte etwas mit uns beginnen. Und im Alten Testament sehen wir oft, dass auch Gott sich als der Engel des Herrn offenbart. Und als letztes Reden Gottes offenbart sich Gott in seinem Sohn. Und das ist auch das Thema von heute. Es geht hier ja um das ewige Leben, was auf diese Welt gekommen ist. Johannes spricht vom Wort des Lebens. Und das ist niemand anders als unser Herr Jesus Christus. Woran sehen wir das? Das sehen wir aus dem Johannesevangelium, wo es dann heißt, in Vers 12, das Wort wurde Fleisch. Dort legt Johannes ganz deutlich aus, ne, am Anfang das Wort war Gott und dann dieses Wort, das war ewig und dann ist es auf die Erde gekommen und Mensch geworden, Fleisch geworden. Kurz zusammengefasst, Jesus wird Mensch. Und das ist ja auch eines der größten Feste der Christenheit. Jesus wird Mensch, der Sohn Gottes wird Mensch, Gott wird Mensch. Und damit möchte auch der Johannes hier uns diese Tatsache beschreiben, dass es also nicht ein Geist ist, der hier menschlich wird, sondern dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Als er einmal nach der Auferstehung unser Herr den Jüngern erscheint, Da sagt er einmal, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Für Jesus ist auch jetzt noch nicht nur der Geist eines Menschen wichtig, sondern auch sein Körper. Jesus war nie so, dass er gesagt hat, dein Körper zählt nicht. Sondern wir als Menschen, die auch ihre Schwächen und ihre Fehler haben, möchte Gott gebrauchen. Denn er hat uns auch geschaffen. Und deswegen geht er mit uns den Weg und möchte uns dann, wenn er wiederkommt, auch einen neuen Körper geben. Und Jesus offenbart sich auch dem Apostel Paulus. Dazu noch eine Bibelstelle aus Galater 1, wo auch ganz deutlich wird, wie Gott sich dann als den quasi letzten Apostel, den es gab, dem Paulus, noch einmal zeigt. Galater 1, Verse 11 und 12. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und damit bestätigt er, dass das, was er sagt, Paulus, der ja auch von vielen kritisiert wird und hinterfragt wurde, aber wirklich den hier Autorität hat, beweist er, dass er, was er sagt, nicht aus menschlichen Hörensagen oder Worten nimmt oder aus eigenen Gedankenkonstrukten, sondern dass er mit Gott selbst, mit Jesus selbst Kontakt hatte und er ihm das gezeigt hat. Ja. Vom Geist Gottes hat auch das der Apostel Paulus empfangen. Wir sind bei dem Thema, das Leben wird offenbar. Das Leben wird offenbart. Und dieses Wesen, das Wesen dieses ewigen Lebens, das Wesen von Jesus, es beginnt in der Vergangenheit. Der ewige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der die Erde einmal geschaffen hat und der auch mal diese Erde vernichten und eine neue Erde schaffen wird, mit diesem Gott dürfen wir Kontakt haben, diesen Gott dürfen wir wahrnehmen und erleben. Er tritt in unser Leben. Und er wurde erkannt. Er wurde erkannt von Johannes, der mit ihnen engen Kontakt pflegte, aber auch von vielen Menschen, die ihn gesehen und gehört haben. Und er wurde erkannt als der Sohn Gottes und als niemand anders. Ich denke, jeder wird schon mal in seinem Leben sich die Frage gestellt haben, und wenn nicht, dann wirst du es irgendwann noch tun, woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn in meinem Leben? Wozu lebe ich einfach? Spätestens dann, wenn du sagst, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Und deswegen ist auch diese Botschaft von heute, Jesus Christus möchte in deinem Leben, möchte deinem Leben einen Sinn geben. Gott ist nicht fern von uns. Er ist in die Welt gekommen, damit wir gerettet werden aus unserer Verlorenheit und ein Leben haben, das sich lohnt, ein Leben, das uns auch erfüllt und in die Ewigkeit bringt. Jesus wurde offenbar, er wurde erlebt und man kann mit ihm Gemeinschaft haben. Das Leben, was wir hier in unserem Text sehen, ich sage immer das Leben, wir können dafür Jesus Christus einsetzen, wird erfahren. Wie hat er das erfahren hier, der Johannes? Und es ist ja nicht nur der Johannes, ne? Er schreibt ja hier auch in der Mehrzahl, was auch wieder bestätigt, dass er nicht alleine war. Ist auch ein wichtiger Aspekt für die Beweisführung, die er hier bringt, gegenüber diesen bösartigen Irrlehren. Wir sehen hier, wenn wir die Verben im Text ansehen, ist auch mal interessant, wir können ja Substantive sehen, bei Verben, da wissen wir meistens, was wir tun sollen, wenn wir einen Text lesen, oder was getan wurde. Und hier lesen wir vom Hören, vom Gesehen, vom Angeschaut haben, vom Betastet haben. Er hat Jesus wirklich erlebt, dieser Johannes. Er war ja mehrere Jahre mit Jesus zusammen, er reiste mit ihm umher und er hat ihn nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch privat erlebt. Alle Seiten seines Lebens konnte er sehen. Ich möchte euch da mal ein Beispiel bringen. Als ich 2015 in Israel sein durfte, hatten wir uns getroffen am Frankfurter Flughafen und da sagte die Reiseleitung, dann, die uns dort in Empfang nahm, zu uns: Passt auf, wir sind jetzt 2 Wochen zusammen hier, machen die Reise, sehen uns von früh bis Abend und da kann auch mal sein, dass wir aneinander geraten, dass wir auch mal nicht schöne Seiten in unserem Leben zeigen oder wahrnehmen. Und wenn es dann Ungereimtheiten gibt, dann sollen wir das einfach ansprechen. Da sollen wir aufeinander zugehen und das auch bereden. Wir sind jetzt eine Familie, wurde dann gesagt. Und damit möchte ich auch mit diesem Beispiel verdeutlichen, dass, wie man sich in einer Familie nicht verstecken kann, so hat auch Jesus sich nicht versteckt vor den Menschen. Sein Leben war den Jüngern offenbar. Und dieses Offenbarwerden hat auch die Beziehung zu den Menschen geöffnet. Das ist ja wie, wenn man vor Leuten mit verschränkten Armen steht, da baut man ja, ist es vielleicht psychologisch, ne? Hat man mein Bruder in der Ausbildung gelernt, dann baut man ja eine Barriere auf. Ne? Wenn man sich aber öffnet, dann macht man auch Gemeinschaft möglich. Und so ist es auch bei Jesus. Er war offenbar, er war wahrhaftig. Er hat nichts verschwiegen den Menschen, sondern er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Und so haben auch Menschen sich auf ihn eingelassen und haben erfahren, was Gemeinschaft mit ihm bedeutet. Und wer wirklich sich auch Jesus hingegeben hat, seine Sünden bekannt hat, wer neues Leben durch Jesus erfahren hat, der erfährt auch diese Gemeinschaft. Wenn wir mit Jesus reden, wenn wir beten, wenn wir ihm alles sagen können, das durfte ich auch jetzt besonders in der Vorbereitung auf dieses Thema erfahren, wie Gott wirkt, wie Gott einen Dinge zeigt, Weisheiten aufschließt und auch so ganz kleine Wunder erleben lässt. Ja, sie lebten in Gemeinschaft, die Jünger und auch Johannes, und haben dadurch auch große Freude im Leben erfahren. Wir wissen ja, dass Freude ein wichtiger Punkt ist, um auch gut voranzukommen im Leben. Das Gegenteil von Freude, wenn jetzt die Freude fehlt, dann können wir depressiv werden, dann gelingt uns manches nicht und wir kommen in einen Abwärtstrend, können wir hineinkommen. Doch die Freude, die aus Jesus kommt, die motiviert uns, die bringt uns sozusagen in Bewegung und lässt uns auch wirklich dann große Dinge tun für ihn, die Dinge, die er möchte. Wir können Glaubenserfahrungen machen und werden dadurch wieder motiviert, weiter an Jesus festzuhalten. Die Freude, die Jesus gibt, kommt aus der Gemeinschaft mit ihm. Und Johannes hat diese Gemeinschaft erlebt. Und wenn wir mal ganz genau hingucken in unserem Text, da heißt es: Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Vater und Sohn, die beiden, mit denen haben wir Gemeinschaft. Darauf möchte uns Johannes hinweisen. Der Vater ist nicht ohne den Sohn und der Sohn ist nicht ohne den Vater. Und genauso sollen auch wir nicht ohne den Vater und den Sohn sein. Ich füge in Klammern hinzu, eine Person der Gottheit ist hier weggelassen. Warum? Weil es ja der Heilige Geist ist, der diese Gemeinschaft wirkt. Und wie können wir das ganz praktisch in unserem Leben erfahren, diese Gemeinschaft? Und es ist nichts Kompliziertes. Und das haben wir vielleicht schon in der Kinderstunde gehört. Deswegen darf ich es auch hier sagen. Im Hören auf sein Wort. Wie viel nehme ich mir Zeit im täglichen Leben, um auf Gottes Wort zu hören, die Bibel aufzuschlagen, darin zu lesen oder auch meine Predigt anzuhören? Wie oft nehme ich mir auch Zeit, meine Dinge Gott zu sagen im Gebet? Und wenn jetzt mal keine Zeit ist, sich zurückzuziehen, vielleicht auch mal einfach so, indem man das ausspricht. Und das gibt Halt in unserem Leben, wenn wir die Beziehung zu Gott pflegen. Wenn wir von Gemeinschaft reden, reden wir oft von der Gemeinde, werde ich auch noch drauf eingehen. Aber hier geht es erstmal um die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Es hat mal ein Prediger gesagt, Spurgeon war es, wenn er gerade eine Predigt gehalten hat, da ist er schon in Gedanken wieder bei der nächsten Predigt. Da hat sich immer wieder mit einem neuen Thema beschäftigt. Was will Gott von mir? Was möchte er, dass ich von ihm erkenne? Und so darf es auch in unserem Leben sein, dass wir wachsen in der Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater und mit dem Sohn und dass wir dadurch vertieft werden und gestärkt werden für unser Leben. Denn ich komme noch mal kurz darauf zurück, warum ja dieser Brief geschrieben wurde. Er wurde ja geschrieben, um uns wissen zu lassen, dass wir, wenn wir glauben, gerettet sind. Dass er also diese Angriffe des Feindes, der möchte, dass wir es nicht wissen, dass wir uns auf Flüchtigkeiten oder Gefühle oder Sonstiges verlassen, dass dieser Johannes uns sagen möchte, nein, wenn du es weißt, dann kannst du auch Standfestigkeit in deinem Glauben haben. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir auch die Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater im Himmel suchen. Was ist denn jetzt nun diese Botschaft, die von Anfang an war? Ist es die Botschaft, dass wir Gemeinschaft brauchen mit dem Vater und dem Sohn? Es gibt zwei Aspekte, was diese Botschaft ausmacht, vielleicht noch viel mehr. Aber hier, dieser Text geht auf zwei Aspekte ein. Ich bin überzeugt, wenn Menschen etwas vermittelt wird, das erste Mal, dann ist es ganz wichtig, wie wir das vermitteln. Wir haben jetzt gesehen in den letzten Jahren, wie auch in der Schule oftmals Unterricht ausgefallen war, wie manches durch Online-Unterricht auch schiefgegangen ist und nicht so gut vermittelt werden konnte. Und dann wundert man sich, warum Menschen vielleicht nicht mehr in einem bestimmten Alter lesen können, richtig, oder rechnen können, weil es einfach da in der Vermittlung gehakt hat. Weil vielleicht Stoff gefehlt hat, die Zeit gefehlt hat. Ne? Und so ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir das Evangelium den Menschen richtig sagen, damit sie es auch begreifen und anwenden können und dann die Sicherheit auch für ihr Leben haben. Und natürlich werde ich einen Erstklässler nicht mit irgendwelcher Integralrechnung überfordern, die ich selber nicht verstehe, sondern werde erstmal anfangen, ihm zu erklären, was Zahlen sind und dass 1 plus 1 2 ist. Und dann später kommt dann noch größere Rechnung dazu. Die Botschaft, die er hier weitervermitteln möchte, Johannes, das ist die Botschaft, die er von Jesus selbst gehört hat. Es ist also nicht eine gesehene Botschaft, was, obwohl er Jesus mit Jesus unterwegs war, sagte er ja nicht, ich erzähle euch mal meine Erlebnisse mit Gott. Da haben wir das Wunder gesehen und das. Nein, was Glauben ausmacht, ist das, was aus dem Gehörten kommt, aus der Verkündigung. Und das sagt uns ja auch der Römer Kapitel 10, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung wurde später auch durch die Apostel aufgeschrieben und wir haben jetzt dieses verkündigte Wort in der Bibel und darauf gründet sich unser Glaube. Das hat mal ein Evangelist gesagt, oder es wurde mal zu einem Evangelisten gesagt, ihr müsst wieder zurück zu dem Buch. Und damit meinte er die Bibel. Denn das ist das, was auch für unser Glaubensleben Bestand hat. Die erste Botschaft, die hier vermittelt wird, ich hatte es schon gesagt, das ist das ewige Leben. Diese Person, die beim Vater war und in die Welt gekommen ist. Das war das, was auch die Gnostiker damals abgestritten haben. Und es wird uns an mehreren Stellen, hier im Johannesbrief, aber auch im Johannesevangelium und auch im Philipperbrief, wir kennen vielleicht den sogenannten Christushymnus, deutlich, wie es war, als Gott auf die Erde gekommen ist, sein Werk getan hat. Und dann wieder zum Vater aufgefahren ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Das war Realität. Das ist nicht nur eine Annahme gewesen. Es war auch nicht nur ein Unfall, dass da ein Mensch oder der Sohn Gottes aus Versehen gekreuzigt wurde, sondern es war alles Gottes Plan. Das ewige Leben, Jesus, die Person, ist der Schöpfergott. Der Schöpfergott, der ja, wie schon am Anfang gesagt, Gemeinschaft mit den Menschen haben wollte. Und er war schon einmal dieser Schöpfergott auf dieser Erde. Nämlich, als er die Erde geschaffen hat. Da heißt es einmal, und Gott wandelte im Garten. 1. Mose 3, Vers 8. Und dann wurden ja die Menschen aus dem Paradies verbannt. Und später, als Gott das Gesetz aufrichtete mit seinem Volk Israel, sollte eine Bundeslade gemacht werden und darauf ein Deckel, der sogenannte Sühnedeckel. Und auf diesem Deckel waren zwei Cherubim zueinander gerichtet. Und in diesem Bereich war die Herrlichkeit Gottes. Dort war Gott anwesend, hat er selber gesagt. Das war das zweite Mal, wo Gott hier auf dieser Erde war. Oder ein zweites Mal, wo er mit dem Volk Israel Kontakt hatte. Wo der hohe Priester nur einmal im Jahr dort reingehen durfte. Und weil die Herrlichkeit Gottes so wunderbar war und so klar, war das alles dort mit Rauch erfüllt, denn der Priester konnte dort nicht bestehen alleine vor dieser Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit bekleidete das Volk Gottes in Israel. Doch das Volk Gottes verließ Gott und so musste Gottes Herrlichkeit fliehen, weichen von Jerusalem. Wir lesen das im Hesekiel so deutlich. Die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel und letztlich die Stadt Jerusalem auf den Ölberg. Auch eine Parallele, wie dann Jesus später in den Himmel aufgefahren ist. Ja, die Herrlichkeit weicht von Jerusalem, wo doch so viele Jahre diese Herrlichkeit, diese Begegnung mit Gott möglich war. Und dann kommt Johannes der Täufer. Entschuldigung. Dann kommt Johannes, der Apostel Johannes. Und er beschreibt uns, wie Jesus auf diese Erde noch einmal kommt, vor 2000 Jahren ungefähr. Und wo er dann sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, die Herrlichkeit, die von Israel gewichen war, sie kam wieder zurück. Es war nochmal ein Versuch Gottes, mit den Menschen Kontakt zu haben. Er ist nochmal auf die Menschen drauf zugegangen, obwohl sie ihn verlassen hatten, und hat seine Herrlichkeit offenbart, seine Schönheit und seine Größe, seine Reinheit und seine und auch sein Gericht. Auch bei der Geburt wird uns deutlich, das bezeugen dort die Engel und die Hirten, dass dort die Herrlichkeit Jesu war. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, wo Jesus auftritt, ist die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und hier im Text erkennt er ihn als das ewige Leben. Das ewige Leben, die Person Jesu, die Herrlichkeit Gottes, ist in diese Welt gekommen. Das ist die erste Botschaft und die wichtigste Botschaft, die wir haben. Denn ohne diese Offenbarung, ohne dieses Menschwerden Gottes, wäre nie Rettung für uns möglich gewesen. Und auch du sollst in diese Gemeinschaft eintreten, in die Gemeinschaft des ewigen Lebens, in die Gemeinschaft mit dem ewigen Leben, und du sollst ewiges Leben auch bekommen. Die zweite Botschaft, die er vermittelt: Gott ist Licht. Das ist eine Eigenschaft von Gott, dass er Licht ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott hat noch drei andere Wesenszüge, die uns Johannes zeigt. Einmal der Gott hat noch andere Wesenszüge, die er uns zeigt. Und hier steht: Gott ist Licht. Gott ist Geist, wird nochmal in einer anderen Stelle erwähnt. Und Gott ist Liebe. Warum ist es so wichtig, dass hier auch am Anfang dieses Briefes vom Licht die Rede ist? Wir kennen ja auch wieder einen Anfang, wo die Schöpfung war, dass Gott am Anfang das Licht schuf und dann das Licht von der Finsternis trennte. Im 1. Timotheus 6, Vers 16 lesen wir, dass Gott in einem Licht wohnt. In Johannes 8 lesen wir, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und es zeigt uns einfach, dass Licht elementar ist, grundlegend ist. Nicht nur praktisch, wenn wir ohne Sonne könnten wir nicht leben, nicht wachsen, nicht existieren, sondern wenn Gott Licht ist, dann ist Jesus die ganz reine Wahrheit. Und das Gegenteil, Finsternis, ist dort, wo Jesus nicht ist. Und deswegen ist ja Jesus als das Licht auch in diese Welt gekommen, um die Dunkelheit unseres Lebens zu erleuchten. Der Epheserbrief sagt das mal so deutlich, dass er in unser Leben scheinen möchte, dass er uns zeigen möchte, was in unserem Leben los ist, wo Dinge sind, die mit diesem Licht unvereinbar sind. Er möchte es aufdecken und dann auch bereinigen, damit wir Licht sein können. Und das ist die Botschaft vom Licht, die auf der einen Seite so klar und deutlich ist, wo wir vielleicht auch menschlich sagen, könntest du bitte das Licht etwas zurückdrehen? Wenn man manchmal irgendwo zu Hause abends, ich mache gerne das Licht ein bisschen heller, sagt dann meine Frau, kannst du das Bild zurückdrehen, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Aber wie ist das in unserem praktischen Leben? Möchten wir, dass wir das Licht Gottes in unserem Leben etwas zurückdrehen? Ich denke, da ist es gefährlich. Es ist unangenehm, ja, das klare Licht. Aber es ist wichtig, dass wir die Dinge aufgedeckt bekommen, die in unserem Leben nicht hineinpassen. Die Botschaft vom Licht, und das beweist er uns auch hier in seiner Argumentation, ist wahr. Die Botschaft vom ewigen Leben ist wahr. Und das nicht nur, weil er Jesus gesehen hat, sondern weil er Jesus gehört hat und weil er Jesus erlebt hat. Weil er das erkannt hat, dass Jesus nicht lügt. Wir können ja heute Jesus nicht mehr berühren und auch nicht mehr mit unseren Augen sehen. Aber wir können, wenn wir die Bibel lesen, mit unserem geistlichen Auge Jesus erkennen und aufnehmen und erfassen, dass er das Licht unseres Lebens sein möchte. Und es ist auch ganz wichtig, dass diese Botschaft unveränderlich ist. Das mag vielleicht für viele unserer Zeitgenossen unangenehm sein und es passt auch nicht in die Politik unserer Gesellschaft oder in die Werte unserer Gesellschaft, wo vieles aufgelöst wird, wo es keine Regeln mehr geben soll, wo auch keine klaren Grundsätze und biblischen Ordnungen mehr herrschen sollen. Das lesen wir ja, ne? Am Ende der Tage wird alles aufgelöst, es werden neue Gesetze geschaffen. Aber diese eine Wahrheit wird es nicht mehr geben, soll es nicht mehr geben. Aber bei Jesus gilt es nicht. Bei Jesus heißt es, die Botschaft ist unveränderlich. Und wir als Gemeinde bekennen uns ja auch zu diesem irrtumslosen Wort Gottes. Und wenn Paulus uns das durch den Heiligen Geist Dinge gesagt hat, zum Beispiel, oder auch der Johannes und die Schreiber der Bibel, dann wollen wir das auch noch heute in unserer Gemeinde, in unserem Leben anwenden, egal was andere Menschen dazu sagen. Wir sind dem Herrn verpflichtet, denn ihm gehört unser Leben. Und es ist auch eine Botschaft, die uns erleichtert, dass Gottes Wort unveränderlich ist, die Botschaft dieses Textes, weil sie uns zeigt, dass wir uns darauf verlassen können. Wenn wir ein Haus bauen, dann muss erst ein Fundament gemacht werden. Und dieses Fundament muss wirklich stabil sein, um tragen zu können. In Lugau gab es mal jemanden, der hatte ein Gutachten abgelehnt vorneweg über den Baugrund. Und dann wurde Fundament gegossen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das Fundament nicht trägt. Und das musste nochmal abgebickert werden und ein neues Fundament gemacht werden, ein besseres Fundament, weil das alte nicht getragen hat. Bei der Bibel hingegen wissen wir, dass dieses Fundament trägt und dass es verlässlich ist, dass wir dann auch darauf bauen können, unser Leben. Gefühle spielen bei Jesus auch eine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle. Die Tatsachen, die uns Gottes Wort sagt, die sind doch grundlegend für unser Leben. Und zwar die Tatsachen vom Sühnetod Jesu, von der Vergebung der Schuld, das sind Fundamente unseres Glaubenslebens. Und darauf können wir bauen, auch wenn wir vom Feind angegriffen werden, wenn wir in Zweifel gebracht werden, dann können wir sagen, dein Wort ist wahr und trüget nicht, es hält gewiss, was es verspricht, wie es in dem Lied »Mein schönste Zier und Kleinod bist« heißt. Ja, von Anfang an hat Gott gewirkt, ist Gott auf die Menschen zugegangen. Und warum konnte er das machen? Weil er Anfang und Ende, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte ist. Und was ist Gott zwischendurch? Da sagt die Bibel, er ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist da. Gott ist beständig und nicht wie der Aktienkurs, der von Tag zu Tag wechselt. So ist Gott nicht. Und es gibt auch nichts Neues unter der Sonne. Und die Bibel verbietet uns auch, etwas von ihr wegzunehmen oder hinzuzufügen. Es ist immer noch das Evangelium das alte Evangelium, und es ist immer noch das Evangelium vom alten Kreuz, was Menschen rettet. Das Kreuz, das nicht in unsere Gesellschaft passt, aber das Kreuz, was Menschen rettet. Johannes, er schreibt auch weiter in Kapitel 2, Vers 7 von einem alten Gebot. Im Gegensatz dazu könnte man meinen, im Johannesevangelium spricht Jesus wieder von einem neuen Gebot. Ja, Johannes lebte ja ungefähr 60 Jahre oder schrieb diesen Brief 60 Jahre später, als Jesus gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch. Das Gebot der Liebe. Mit Jesus ist also dieser Anfang gemeint, ganz konkret. Der Anfang, den er gemacht hat, als er auf die Erde gekommen ist. Und diesen Anfang stellt hier Johannes klar, dass wir auf diesen Anfang schauen sollen. Auf den Anfang Jesus Christus und nichts Neues erfinden sollen. Dieses alte Evangelium ist auch heute noch dasselbe, was damals so neu war. Wer das Evangelium neu erfinden möchte, der verlässt das Fundament der Heiligen Schrift. Und das hat nicht erst begonnen, als Johannes seinen Brief geschrieben hat, sondern das ist schon eher begonnen. Zum Beispiel schreibt er ja an die Galater, möchte ich nochmal aus dem Galaterbrief eine Stelle lesen, was auch deutlich macht, wie er um dieses Evangelium oder wie die Apostel um dieses Evangelium gekämpft haben, wo es heißt in Galater 1, Vers 6 und 7, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Und dann spricht er einen Fluch aus über diese Menschen, die das Evangelium Gottes verdrehen wollen und verfälschen wollen. Und dafür kämpfen die Apostel und dafür sollten auch wir kämpfen, dass die Wahrheit der Bibel bestehen bleibt in meinem Leben, in meiner Gemeinde, und in meinem Land und darüber hinaus. Die Botschaft der Bibel soll bestehen bleiben. Denn wer die Botschaft verändert, wer sich nur auf neue Erkenntnisse und neue Botschaften sein Leben baut, der wird sein Leben verlieren. Wer aber auf die Beständigkeit des Wortes Gottes baut, der wird das ewige Leben behalten. Und deswegen fordert uns die Schrift auf, dass wir auf Jesus sehen sollen. Wie die Israeliten damals auf die Schlange schauen mussten, um gerettet zu werden, so sollen auch wir auf Jesus schauen. Ich lese uns dazu Johannes 3, Vers 14 bis 16. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Schau auf Jesus und du wirst gerettet. Der Mann vom Kreuz, Jesus, Mensch und Gott zugleich, er starb für deine Schuld, damit du ewig leben kannst. Und wir hören, dass der Herr Jesus auferstanden ist, dass er dem Tod die Macht genommen hat, dass er Sünde und Teufel besiegt hat, auch wenn sie heute noch uns angreifen wollen. Jesus hat die Werke des Teufels zerstört und möchte sie auch in deinem Leben zerstören. Glaub an Jesus und du wirst gerettet werden. Irrlehren und moderne Strömungen, die abweichen von Gottes Wort, mögen vielleicht erstmal logisch klingen und interessant und verlockend. Doch nur Jesus, der Sohn Gottes, ist es, der dir das ewige Leben gibt, der die Wahrheit selber ist. Und ich habe mich auch gefragt natürlich, wie kann man das auch anwenden auf meine Situation, auf die Gemeindesituation. Und stell einfach Fragen, wie war dein Anfang mit Jesus? Wie war es, als du auch in diese Gemeinde gekommen bist, als du motiviert warst, als du konsequent dein Leben Jesus gegeben hast, als du Dinge ausgeräumt hast in deinem Leben, die nicht dazu passen? Welche Botschaft hat dich zum Glauben geführt? Woher kam es auch, dass du angepackt hast in der Gemeinde, dass du die Kilometer auf dich genommen hast, in den Hauskreis oder in die Gemeinde zu kommen? Wo ist die Euphorie des Anfangs? Man hört ja manchmal, wenn Gemeindegründungen geschehen, dass große Euphorie und dann flacht es ab und das wäre normal. Aber ich denke, so normal ist das nicht. Und ich stelle da immer auch, ich möchte auch die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen vielleicht, dass du auch etwas abgeflacht bist, dass du vielleicht auch mal länger ohne deine Geschwister auskommst? Mach doch keine Kompromisse und nimm das Wort Gottes ernst. Erst kommst du vielleicht etwas unregelmäßiger und dann liest du immer weniger in der Bibel. Wir brauchen uns nichts vormachen, wenn wir das Feuer, wenn wir im Feuer kein Holz nachlegen, so wird das Feuer nicht brennen und so ist es auch mit Jesus. Wenn wir nicht an Jesus bleiben in der Gemeinschaft mit ihm und mit Geschwistern, dann wird auch unser Leben vertrocknen und keine Frucht mehr bringen. Wie ist unsere Gemeinde entstanden und wie bleiben wir dabei? Das ist so wichtig auch, was mir bei diesem Text wichtig geworden ist. Der Feind möchte uns immer Dinge zeigen, die wichtiger und interessanter sind als sein Werk. Denkt einfach mal darüber nach. Und jetzt noch der letzte Punkt, das Leben wird mit anderen geteilt. Und das ist was Wunderbares, was auch die Botschaft der Bibel ausmacht, nicht nur trockene Glaubenswahrheiten, sondern die Botschaft wird weitergegeben. Wir haben es gehört, die Botschaft war die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Und jetzt wird die Botschaft geteilt. Und das ist das Ziel. Wir sollen eine Gemeinschaft haben, auch mit Geschwistern im Licht Jesu und mit Gott natürlich. Dieser Anfang, den Johannes gemacht hat, er hat ihn so motiviert, die Botschaft weiterzusagen. Und zwar, indem er den Mund aufgemacht hat, indem er es niedergeschrieben hat und indem er auch das vorgelebt hat, was er sagt, was er den anderen Menschen weitergibt. Und warum tut er das? Weil diese Botschaft ihn verändert hat. Und er möchte auch mit den Briefempfängern hier Gemeinschaft haben. Die Gemeinden waren ihm nicht egal, ob sie irgendwo zugrunde gehen oder Irrströmungen Einfluss nehmen. Nein, ihm war die Gemeinde so wichtig, dass er dafür und das Evangelium, dass er dafür gekämpft hat, wirklich auch gegen diese Irrlehren und für eine gute Gemeinschaft, eine wahre Gemeinschaft. Wenn wir jetzt unter Gottes Wort sitzen und hören, was er uns zu sagen hat, dann verbindet das Redner und Hörer. Und so ist es auch, wenn wir unsere Gabe für ihn einsetzen. Dann können wir uns gegenseitig stärken. anstatt gegeneinander zu wirken. Und letztlich möchte aber Johannes mit diesem Ziel, mit dieser Botschaft sagen, dass die Gemeinschaft oder die Voraussetzung für eine Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft, die intakte Beziehung zu Gott, dem Vater und dem Sohn ist. Und deswegen auch wieder da, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Ich freue mich immer sehr, dass auch viele ihre Gaben hier einbringen und damit auch die Lasten, die es so gibt in der Gemeinde, mal jetzt ganz praktisch, auch auf mehrere Schultern verteilt wird. Aber ich nehme auch wahr, dass manchmal noch auf mehreren Hochzeiten getanzt wird. Auf zwei Seiten. Und ich kann das auch etwas nachvollziehen, weil es ist gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, was ist denn jetzt meine Gemeinde? Aber ich denke, da sollte man auch mal zu einem Ziel kommen und sich entscheiden. Im Sport, hat man einen kleinen Sportvergleich, gibt es ja den Marathon, sehr anstrengender Lauf, wo dann auch Menschen dann aufgeben müssen, kurz vorm Ziel, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Und da gibt es den sogenannten Pacemaker, der Taktgeber. Das sind Menschen, die den Takt vorgeben, die wissen, ob man zu schnell läuft oder zu langsam und die dann auch andere Sportler mitreißen, wenn es mal schneller gehen muss oder auch am Anfang, wenn man mal nicht so schnell vorpreschen muss. Ja, der Anfang ist entscheidend, aber dann auch, ob wir durchhalten. Jeder Verein hat eine Satzung und wir als Gemeinde, haben keine Satzung, weil wir sagen, wir haben die Bibel als Grundlage. Und doch haben wir uns ein Bekenntnis gegeben, wo wir nochmal kurz zusammengefasst haben, auch was wir glauben. Und wie jede Organisation, die ein Ziel hat, ein Motto hat, irgendwann, wenn sie das Ziel verlässt, aus dem Gleichgewicht kommt und wenn es das Ziel gar nicht mehr findet, Schiffbruch erleidet, so kann es doch auch in Ortsgemeinden sein, die das Ziel verlassen. Und deswegen möchte uns auch Johannes hierzu rufen, bleib bei dem Wort Gottes. Liebe Gemeinde, bleibt bei dem Wort Gottes und lasst euch nicht verwirren. Und wie wichtig ist es, an diesem Herrn dran zu bleiben, festzuhalten bis zum Schluss. Das ist die Botschaft, die uns die Bibel sagt. Es ist wichtig, dran zu bleiben. Und die Bibel sagt uns das nicht, sondern sie gibt uns auch die Kraft und die Tipps, wie wir durchhalten können. Und dazu lade ich euch ein, einfach die Bibel zu lesen. Lest die Bibel und ihr werdet auch dadurch großen Gewinn und Ausrichtung in eurem Leben haben. Doch ganz wichtig ist es, dass man sich für diesen Anfang entscheidet. Und wer das noch nicht getan hat, für den ist heute noch die Möglichkeit, diesen Anfang mit Jesus zu machen, der für deine und meine Sünden gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Und er möchte, dass dein Leben gelingt, dass dein Leben eine Ewigkeitsperspektive hat und dass du nicht sagen musst, mein Leben ist schiefgelaufen, sondern dass du sagen kannst, ich habe ein gutes Leben gehabt und ich weiß, wohin ich gehe, wenn es hier einmal zu Ende ist. Dann möchte ich uns noch zum Schluss ein Beispiel bringen. Nicht morgen, sondern heute. Der Evangelist D.L. Moody predigte am Vorabend der Nacht, in der die Stadt Chicago durch einen verheerenden Brand verwüstet wurde. Vor ungefähr 2500 Menschen über das Thema, was soll ich denn mit Jesus tun? Zum Schluss fragte er, nimm dieses Wort mit nach Hause und denk darüber nach. Am Sonntag komm wieder und sage mir dann, was du mit ihm tun willst. Kurz nach Ende der Zusammenkunft wurde Brandalarm gegeben. Es dauerte nicht lange, bis die ganze Stadt in Flammen stand. Gegen Mitternacht brannte auch der Saal, in dem Moody gepredigt hatte. Tausende Menschen kamen in den Flammen um, darunter auch viele, die am Tag zuvor im Saal gewesen waren. Sie bekamen nicht die Gelegenheit, eine Woche lang über die Frage nachzudenken, was soll ich denn mit Jesus tun? Seit diesem Tag hat Moody nie mehr davon gesprochen, dass man sich für die Entscheidung für Jesus irgendeine Frist setzen soll. Mit Ernst drang er immer wieder darauf, dass man die Wahl sofort treffen und sich heute noch zu Gott bekehren muss. Gottes Wort sagt, wohlan, nun, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was der morgige Tag bringen wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, ja, der für eine kurze Zeit sichtbar ist und dann wieder verschwindet. Jakobus 4. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Der Hauptgedanke war, das ewige Leben kam auf diese Erde. Jesus wurde Mensch. Wir haben gesehen, dass wir den Anfang, den Gott macht, bewahren sollen, dass wir selbst einen Anfang gemacht haben müssen, um auch dann Gemeinschaft zu erleben mit dem Vater und mit dem Sohn und auch mit Geschwistern. Und dass wir dranbleiben sollen an dieser Gemeinschaft und dass wir erfahren dürfen in dieser Gemeinschaft, dass Jesus Freude gibt, die ein Leben durchträgt. Und deswegen nochmal der Aufruf, schau auf Jesus. Wir möchten jetzt noch beten zusammen. Du Sohn Gottes, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort, was du uns gegeben hast heute, dass wir erkennen dürfen, dass du der lebendige Gott bist, der auf die Erde gekommen ist, dass du gekommen bist, um uns zu erretten von unserer Schuld und Sünde und dass du uns ewiges Leben geben möchtest. Danke, dass du selbst das Leben bist und dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Hilf uns bitte, dass wir uns in unserem Leben auf dich verlassen, dass du der Herr und Leiter unseres Lebens bist und dass wir auch alles von dir erwarten können, was unser Leben angeht. Schenke auch, dass unser Leben so offenbar ist, wie du es selbst warst, den Menschen gegenüber. Wirke du die Gemeinschaft auch in unserer Gemeinde und vertiefe uns auch in die Gemeinschaft mit dir, damit wir immer mehr dich erkennen können, wer du bist und was du von uns möchtest. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir eine Gemeinde haben, und so beschütze uns auch weiter vor Gefahren und Irrlehren und lass uns bei dem bleiben, dass wir dein Wort lieben und fürchten und uns dir unterordnen. Danke für die gute Botschaft der Freude, für das Evangelium der Errettung. Amen.